Hallo und herzlich willkommen bei Sales Gossip, dem Podcast für alle, die im Vertriebschaos überleben wollen.
Heute ist Dienstag und somit startet eine neue Folge voller Sales Insights und guter Laune.
Hallo und herzlich willkommen bei Sales Gossip, dem Podcast für alle, die im Vertriebschaos überleben wollen.
Moin, ich bin Nils und zusammen mit Fatma bringen wir über 25 Jahre Erfahrung mit und jede Menge Schabernack.
Wir haben genug von den alten weißen Männern. Hier geht es um echte Motivation, echte Geschichten und nicht um verstaubte Phrasen.
Also, schnallt euch an, lasst die Anzüge im Schrank und kommt mit uns auf die wilde Reise durch den Vertrieb.
Wir freuen uns über eine Bewertung. Für aktuelle Themen folgt uns gerne auf Instagram unter salesgosse.de. Alle Links findet ihr auch in den Shownotes.
Ja, moin, Fatma. Und alles Gute nachträgliche zum Geburtstag.
Hello. Dankeschön, nein, ja, älter.
Wie alt bist du geworden? Willst du darüber reden? Oder ist 18 eine Zahl, die man nicht preisgibt?
Früher habe ich immer gesagt 29, jetzt ist es aber 26.
Ah, okay. Hast du das Mittel plus gefunden, 10. Wie man jünger wird?
Das wäre geil. Das wäre geil. Nein, ich bin stolze 36.
Das ist ein gutes Alter.
Findest du?
Ja, durchschnittlich. Wie alt wird der Mensch durchschnittlich? Ich glaube, 75 Jahre alt. Also, Frauen werden ja durchschnittlich älter. Ich glaube, die sind irgendwo in der 80er, Männer jünger. Ich glaube, 75 ist der Durchschnitt. Also, dann hast du nochmal mindestens das gleiche plus 3 Jahre on top.
Ich weiß noch nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Ja, ist auf jeden Fall wild. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand 33, 34 voll geil. Ich weiß nicht, warum. Also, vielleicht hatte ich auch einfach nur 2 gute Jahre, deshalb fand ich das voll geil. Aber es war halt echt cool.
Ich muss sagen, ich finde die 30er an sich ein geiles Jahrzehnt, was so sagen gar darf. Weil du hast Erfahrung und bist nicht mehr so ein kleiner Dulli, bist nur noch ein größerer Dulli. Aber irgendwie ist es eine coole Epoche, würde ich sagen, im Leben. So 30 bis 40, alles ist möglich, alles kann man machen. Ja, es ist schon, ich feiere das, muss ich sagen.
Also ich weiß jetzt nicht, wie die nächsten Jahre werden, aber ich fand halt 30 bis 35 oder 30 bis 34 besser gesagt, fand ich irgendwie total cool. Ist halt jetzt die Frage, ob es wirklich die kompletten 30er sind oder nur der erste Teil, weil im zweiten... Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch Freunde, die 38 sind, 39 sind, gerade 40 werden und so. Die sind nicht so in guter Stimmung.
Ja, aber das liegt ja jedem oder bei jedem selbst, ne? Ob das ja, auch klar. Eine geile Zeit ist oder nicht. So. Sagen?
Ich glaube, die Zeit wird gut. Vor allem mit den Zielen, die ich habe.
Stimmt, hatten wir ja in der Folge besprochen. Neujahrsvorsätze.
Schon über Bord geworfen. Ich habe nicht. Nein. Gott. Das wäre geil. Nein, also Sport habe ich noch nicht angefangen, aber das habe ich ja bewusst gesagt, dass ich es noch nicht machen werde. Erst wenn die ganzen Hobby-Sportler in den ersten 3 Wochen wieder verschwinden im Fitnessstudio. Habe aber ein cooles Angebot gefunden. Ja, und den Rest jetzt sehe ich ja über die Jahre durch. Also das ist für mich eher basic. Aber für mich beginnt das Jahr irgendwie jetzt erst mit meinem Geburtstag. Ist gar nicht Jahreswechsel, sondern eher Geburtstag bei mir.
Dann hol uns doch mal ab, wie feierst du denn oder wie hast du deinen Geburtstag gefeiert?
Also meistens gehe ich irgendwie essen, jemand kommt zu Besuch oder ich bin bei meiner Family. Also ich habe echt die Tage mal überlegt, wie habe ich eigentlich die letzten Jahre gefeiert, weil ich ja schon gern alleine bin und auch kein Problem damit habe, an meinem Geburtstag alleine zu sein. Aber meistens eigentlich so mit bestimmten speziellen Freunden essen gehen. Und das war's. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier, ne, wie du sagen würdest, Party hart mache.
Ja, Champagne Shower, 24 Hours.
Ja, genau. Genau. Das kommt dann am Wochenende. Nein, also es ist ja jetzt Montag gewesen, ne? Also der Geburtstag war Montag und dann ist ja jetzt auch nicht so viel zu holen, muss man ehrlicherweise sagen. Eher uncool, an einem Montag Geburtstag zu haben.
Aber da es ja Montag der 13. war, würde ich sagen, war es schon mal besser als ein Freitag der 13.
Naja, der Freitag der 13. war ja meine Geburt. Also.
Kann jetzt jeder entscheiden, ob das gut war oder nicht.
Manche sagen so, manche sagen so, würde ich sagen. Kommt darauf an, ob ich Freund oder Feind bin.
Das ist richtig. Aber wo wir gerade bei Beginn sind, wir sind ja beide neu gestartet sozusagen. Und da würde mich mal interessieren, wie du das erlebt hast in der Vergangenheit. Ich muss jetzt mal überlegen, wie ich die Frage formuliere. Aber wir sind ja jetzt beide schon mehrmals bei neuen Firmen gestartet. Hast du da ein Ritual, wie du vorgehst, um in der neuen Vertriebsabteilung klarzukommen? Oder lässt du das immer auf dich zukommen und schaust einfach mal, was passiert?
Also als Führungskraft, muss ich sehr ehrlich sagen, ist es nochmal ein bisschen anders wie als Außendienstmitarbeiter oder Innendienstmitarbeiter. Es kommt darauf an, muss ich sehr ehrlich sagen, wie Chaos herrscht. Herrscht viel Chaos, musst du relativ schnell Entscheidungen treffen. Was eigentlich nicht so gut ist, ehrlich gesagt. Normalerweise, ne, sollte man 100 Tage beobachten, wirklich alles aufnehmen, sich überlegen, wie möchte man die Struktur gestalten. Aber wenn viel Chaos und die Mitarbeiter einfach auch Unterstützung brauchen, dann muss man schnell Struktur schaffen. Und manchmal trifft man dann die falsche Entscheidung und muss halt, ich will nicht sagen revidieren, sondern nachjustieren. Ne? Also es ist nie die total falsche Entscheidung, sondern okay, man hat sich halt zu der perfekten Struktur entwickelt. Ich versuche schon schnell Verbindungen aufzubauen zu Leuten, die dort arbeiten. Also zu den Stakeholdern, mit denen ich halt täglich zu tun habe, ne? Wie Marketing, HR, Finance. Da versuche ich schon, einen guten Draht zu entwickeln. Aber es kommt halt auch immer auf das Unternehmen an und auf die Kultur. Und ob das Unternehmen in Deutschland ist oder nicht, weil das macht kulturell nochmal einen Unterschied. Das haben wir beide ja auch gelernt.
Ja, jedes Land ist anders mit seinen Leuten. Das ist ja...
Ja, genau.
Ich meine, allein in Deutschland hast du ja schon kulturelle Unterschiede. Also, ne? Das darfst du ja auch nicht vergessen.
Ich versuche schon am Anfang, viele Einzelgespräche zu führen mit den Mitarbeitern, die, ne, in meiner Abteilung sind. Einfach nur, um sie kennenzulernen, auch persönlich kennenzulernen, auf was legen sie Wert. Ihr weißt ja selber am Anfang, schickt mir die Geburtstagsliste. Ja, weil ich einfach darauf Wert lege, diesen Tag zu zelebrieren mit meinen Mitarbeitern. Fit-Arbeiter, was ist denn mit dir? Geil.
Du warst bestimmt bei McFit wegen Sport und hast das jetzt zusammengemauschelt.
Ja, genau. Nein, ich versuche schon, den Tag zu zelebrieren mit meinen Mitarbeitern. Aber es ist schon so, dass ich am Anfang die Zeit nutze, um alle kennenzulernen. Und dann gibt es halt noch den zweiten Part, wo es darum geht, dass ich eigene Kunden betreue. Weil das lasse ich mir auf keiner Position nehmen. Egal ob Regional Manager oder Head of DAF. Ich möchte immer 1, 2, 3, 4, 5 Kunden betreuen, weil es mir einfach Spaß macht. Was aber auch manchmal überfordernd ist, muss man sehr ehrlich sagen, ne? Weil wenn du ein absolut unstrukturiertes Unternehmen hast, eine Abteilung, die gar nicht funktioniert, und dann sagt hat man, aber egal, weil daraus schöpfe ich Energie, ich möchte jetzt A, B, C, D Kunde haben. Also ist manchmal überfordernd für mich selber, aber es macht Spaß.
Okay, jetzt hattest du ja schon gesagt, es gibt einen Unterschied, ob als Führungskraft oder Außendienstmitarbeiter. So, jetzt hast du aus deiner Perspektive einer Führungskraft gesprochen. Was ist, wenn du als Außendienstmitarbeiterin neu ins Unternehmen gehst? Da musst du dich ja nicht um Struktur oder sonst was kümmern. Wo legst du da den Wert und den Fokus drauf in der ersten Zeit?
Also erstmal würde ich sagen, einen Bonustipp kriegt ihr direkt am Anfang von mir. Wenn ihr was verhandeln wollt, verhandelt es vor dem Arbeitsvertrag oder am Anfang. Danach werden die Karten schlechter, weil man glaubt, dass ihr nicht geht. Worauf ich Wert lege als Außendienst, weil ich bin ja schon als Außendienst auch gestartet, ist halt wirklich zu lernen, wie funktioniert dieses Unternehmen. Das ist der eine Part. Und der andere Part ist, wer sind meine Kunden? Sind es die gleichen Ansprechpartner wie vorher? Oder ist es eine ganz andere Ebene? Also man muss schon unterscheiden, ob ich, weiß ich nicht, in Travel Manager spreche oder in CFO. Es macht einen Unterschied, und zwar einen großen. Das heißt, ich muss mich auf meine Zielgruppe einstellen. Und ich würde sagen, okay, lerne das Unternehmen kennen, lerne das Produkt kennen, aber lerne auch deine Zielgruppe kennen. Weil du kannst das Unternehmen so gut wie möglich kennen, aber wenn du nicht die Sprache von einem CFO oder CEO oder egal welchem C-Level sprichst, dann hast du auch keine Chance. Damit würde ich mich die ersten 100 Tage beschäftigen.
Gar nicht so Fokus, ey, wie sind meine Kollegen drauf, wie machen die das, kann ich von denen was lernen?
Das kommt ja eh automatisch, würde ich sagen, weil wenn du ein gutes Onboarding hast, was ja wirklich selten ist, muss man ehrlicherweise sagen, dann hast du automatisch einen Buddy. du hast automatisch einen Einarbeitungsplan, wo du wirklich sagst, okay, heute fahre ich mit dem Nils 2 Wochen, keine Ahnung, durch Norddeutschland, morgen fahre ich mit Fatma 2 Wochen durch Süddeutschland und dann lernst du deine Kollegen kennen. Und dann wirst du relativ schnell merken, ob die Ahnung haben oder nicht. Weil wenn du 2 Wochen mit jemandem unterwegs bist oder eine Woche, reicht eigentlich schon, dann siehst du, wie der telefoniert, dann siehst du, wie der pitcht, dann siehst du, wie er arbeitet und sich selbst strukturiert. Und dann würde ich sagen, okay, pick dir das Beste raus. Aber das ist eher, glaube ich, das kommt automatisch. Ich würde gar nicht sagen, okay, leg den Fokus auf deine Kollegen und nimm das mit, was sie so erfolgreich macht, sondern eher sei authentisch, guck dir ein bisschen was ab, aber dann musst du es halt auch in deiner Sprache übersetzen. Genau, das würde ich sagen.
Jetzt hattest du ja schon angesprochen, dass es sehr wenig gute Onboardings gibt. Was macht denn für dich ein gutes Onboarding aus?
Planung, Planung, Planung. Bevor der Mitarbeiter startet, muss das Onboarding stehen. Ja, das bedeutet nicht, dass 100% die Themen stehen. Aber wenn ich jetzt ein gutes Onboarding als Beispiel nehme, dann habe ich 2 Onboarding-Tage Unternehmen. Unternehmen. Das bedeutet, egal wer an diesem Monat angefangen hat, das bedeutet, egal wer in diesem Monat angefangen hat, alle sitzen in einem Raum oder online, whatever, und lernen das Unternehmen kennen und alle Führungskräfte dieses Unternehmens. Das heißt, es ist so, dass dann quasi jeder Abteilungsleiter seine Abteilung pitcht, sage ich jetzt mal, oder vorstellt. Ne? Man kann es ja schimpfen, wie man es möchte. Und dann geht es erst in die Abteilung. Und dann lernen wir erst die Kollegen kennen und so weiter. Weil ich glaube, das wissen wir beide ja auch am besten. Du kommst rein, bist mittendrin, niemand weiß, was mit dir anzufangen. Du weißt eigentlich gar nichts über das Unternehmen und das sind einfach viele Fragen im Raum. Und die wären nicht da, wenn man das genauso strukturiert. Und dann hast du halt nach diesen 2 Tagen, würde ich sagen, beschäftigst du dich quasi mit deinem Manager, bist erstmal 3 Tage mit deinem Manager unterwegs. So mache ich das halt, damit wir uns auch kennenlernen. Damit ich auch weiß, wie du arbeiten möchtest, weil es geht gar nicht darum, dass du arbeitest, so wie ich das möchte, sondern dass ich auch verstehe, wie möchtest du arbeiten und was brauchst du an Freiraum und wo brauchst du Unterstützung. Und dann würde ich erst sagen, gehst du zum Kollegen, zum nächsten Kollegen, ne, da wo es halt Sinn macht. Aber ich bin auch ein Fan davon, ein Onboarding kurz und knackig zu gestalten, ne, je nach Produkt, keine Frage, ne? Weil dieses ewige und 3 Monate lange Rumreiten auf irgendeinem Onboarding, das ist halt für jemanden, der Bock hat, Vertrieb zu machen, eher kontraproduktiv. Da ist er nach den 100 Tagen raus schon vom Kopf her.
Was würdest du sagen, was ist eine gute Zeitspanne fürs Onboarding?
Ich würde sagen maximal so 3 bis 4 Wochen. Aber in diesen 3 bis 4 Wochen hat er auch schon telefoniert, ne? Also wenn ich mich jetzt an meine Onboardings zurückerinnere, da wo ich quasi Mitarbeiter eingestellt habe und eingearbeitet habe, durften die schon Ende der 2. Woche durften die schon telefonieren.
Oh, okay, krass. Damit du auch siehst, was die können, sozusagen.
Nee, gar nicht deshalb, sondern dass die einfach starten. Weil meistens hat man Angst, wenn man nicht gerade in seiner Branche anfängt. Ne? Also wenn du jetzt nicht gerade eine Logistikdienstleistung verkaufst, die immer gleich ist, nur das Unternehmen ist halt ein anderes, dann haben die meisten Leute Angst zu starten. Und indem du denen das Vertrauen gibst, zu sagen, okay, starte einfach, signalisierst du denen auch, okay, das ist einfach, du brauchst keine Angst haben. Und dann sind die Leute auch gar nicht unsicher. Klar sind manche Produkte so komplex, dass man Sorge hat. Aber dafür gibt es ja Nils, dafür gibt es ja eine Fatma, dass die einfach da sind in den ersten Gesprächen. Und ganz ehrlich, wie viele Calls haben wir versemmelt?
Und wie viele werden wir noch versemmeln?
Nein.
Ja, sei ehrlich.
Ich erinnere mich da an so einen Call zurück. Das war eigentlich mein Highlight des letzten Jahres. Ja, also das ist so etwas, wo ich sage, da lege ich halt schon einen großen Wert drauf. Ich weiß, in Zeiten von Druck und es ist ja meistens, ne, Umsatzdruck und Zeitdruck und langer Sales-Cycle ist die Kombination aus einer Riesenkatastrophe, weil dann alle ungeduldig sind. Aber ich würde trotzdem sagen, okay, in diesem Moment musst du runterfahren und dich fokussieren, einfach zu lernen. Und wenn du nämlich den Anfang stark machst, kannst du die Person später nicht mehr aufhalten. Ob er ein Teamplayer ist oder nicht, ist mir ehrlich gesagt total egal. Solange er seine Kollegen nicht angreift, ist es mir egal.
Okay, da wollte ich nämlich gerade einhaken. Das ist ja eine spannende These. Du führst ein Team, baust auf, möchtest gute Laune haben, aber eigentlich ist dir dann egal, ob sie Teamplayer sind.
Ja. Naja, im Vertrieb ist es ja schon so, dass man dem anderen die Butter vom Brot nimmt, ne? Mhm. Und am Ende landen diese Fälle auf meinem Tisch. Und du kannst immer davon ausgehen, dass es eine harte Entscheidung gibt bei mir. Das heißt, idealerweise habt ihr euch vorher geeinigt.
Aber ist das wirklich so, dass du immer die Butter des anderen vom Brot nimmst? Weil wenn du klare Gebietsaufteilung hast, dürfte sowas nicht passieren. Ja, bei nationalen Partnern, die über Grenzen hinweg agieren, würde ich sagen, okay. Aber wenn du rein regional aufgestellt bist, würde ich sagen, hey.
Okay, nehmen wir ein Beispiel. Das hatte ich jetzt die Tage mal mit jemandem besprochen. Du hast einen Kunden, also du fängst in Norddeutschland an, ja? Du hast immer einen Kunden, der sitzt in Stuttgart. Und jetzt sagt der Nils, aber das ist ein persönlicher Kontakt, aber ich möchte die 100%, weil ich kann sehr viel schneller closen. Der andere sagt, aber das ist meine Region. Weißt du, wie oft ich das hatte? Ich kann es schon gar nicht mehr hören. Ich kann es zum Teil verstehen, weil ich habe auch sehr gute persönliche Kontakte, wo ich relativ zügig ein Closing machen kann. Aber dann gibt es eine Lösung. Wir splitten oder wir machen es gar nicht. Oder ich mache es Closing. Ja? Und das ist halt, finde ich, sehr anstrengend. Das meine ich mit Butter vom Brot nehmen. Das sind natürlich nicht alle sind so, ne? Also ich mache das zum Beispiel gar nicht. Aber die meisten Vertriebler, und da geht es halt um Geld, muss man ehrlicherweise sagen. Und deshalb finde ich auch gut, wenn man seine Vertriebler gut bezahlt, dann passiert so ein Bullshit nämlich nicht.
Na, weiß ich nicht. Aber du bist, jeder ist ja, der ein bisschen ehrgeizig ist, möchte ja gerne die 100% dann haben. Punkt.
Ja, kannst du ja in deiner Region. Deshalb hast du die Region ja bekommen. Also ich würde dir niemals eine Region geben, wo du nicht deinen Bonus erreichen könntest. Das ist für mich halt wichtig, dass ein Bonus fair ist, erreichbar ist, dass das Übertreffen des Bonus möglich ist, aber natürlich kein Spaziergang, weißt du, weil es soll ja auch einen Wert haben. Und das ist halt wichtig. Und dann würden halt auch weniger Leute mal rüberschielen zu anderen Gebieten, anderen Vertrieblern. Mich nervt das richtig, dieses Thema. Das war so, du bist im Alltagsstress und plötzlich kommt irgendwer und hat einen Furz quer sitzen, weil der Nils hat mir einen Kunden geklaut. Dabei hatte der mit dem Kunden nichts zu tun und hatte den nicht auf dem Schirm.
Vielleicht liegt es auch manchmal einfach daran, egal wie groß das Gebiet ist, es gibt ja manchmal Phasen, wo es vielleicht nicht so läuft, wie man es gewohnt ist. Und aus dieser Unsicherheit dann vielleicht raus oder Angst, nicht auf seinen Zielbonus zu kommen, kommt dann dieses, ey, eigentlich ist das mein Kunde. Dieser Neidfaktor vielleicht auch einfach, was ja auch so ein, würde schon sagen, ein deutsches Phänomen ist oder, ne? So, ich gönne ihm das jetzt nicht, ich hätte das lieber gehabt, so, dieses Thema.
Ja, das kann sein. Das kann schon sein, dass das ein Neidthema ist. Aber ich muss sehr ehrlich sagen, wer an mich berichtet und glaubt, dass er ein Problem hat, 100% zu erreichen, wenn es halt gerade mal eine Flaute ist, hat halt einen Schaden. Also du musst mich schon kennen, damit du mit mir zusammenarbeitest, weil ich würde niemals zusehen, wenn du deine Ziele nicht erreichst. Niemals. Ich würde Sachen liegen lassen, um mit dir auf die Straße zu gehen. Also Leute, die das unter mir machen, sorry, hast du es nicht verstanden.
Kannst du das denn für jeden? Ich würde das jetzt auch challengen. Ich würde sagen, ja, das kannst du bis einer gewissen Teamgröße machen, aber irgendwann ist das Team ja vielleicht auch mal so groß, dass du halt nicht nur einen hast, den du mal vielleicht supporten musst, sondern vielleicht zwei oder drei. Und dann wird es ja auch schwieriger. Und dann wäre ja eigentlich genau das Thema, was du vorhin angesprochen hast. Wenn er ein Teamplayer wäre, könnten die Teams sich auch untereinander dann helfen. Ne? Bei dem einen, dem, wo es immer läuft, der könnte ja dann auch mal aushelfen und die an der Hand nehmen.
Ja, da hast du recht. Das ist übrigens auch die Lösung für drei Leute haben ein Problem. Das hatte ich nämlich auch schon. Und könnte gibt es bei mir nicht. Also wenn er ein Teamplayer ist, ne, oder nicht, das interessiert mich nicht, weil ich bin ja weisungsbefugt. Das heißt, wenn ich sage, hilf ihm, muss er ihm helfen. Und das mache ich dann so, dass ich quasi die Player nehme, die ich für richtig gut halte. Und das hat nichts mit Umsatzzahlen zu tun, sondern eher, ich muss mir anschauen, okay, was ist wirklich das Problem? Hat er Probleme in der Telefonakquise oder kann er schlecht verhandeln oder? Und nehme mir genau den Player raus und sage, okay, beschäftige dich mit dem. Das bedeutet nicht, dass er nichts dafür kriegt, ne? Die werden immer belohnt dafür, die helfen. Aber ich werde dir das vorher nicht sagen, bin ich doof. Ich werde erstmal schauen, wie du dich verhältst.
Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Was ist denn, wenn einer mega überperformt und dann sagt er ja, warum soll ich dem jetzt helfen? Ich verliere sozusagen nur Geld jeden Tag, dem ich dem helfe.
Ja, aber das ist ja easy, ich bin ja weisungsbefugt. Weil ich das gesagt habe, ist die Antwort.
Ja, da können wir jetzt mal ehrlich sein. Du weißt ja, wie die Motivation dann ist. Dann sagt er, okay, die Fatma hat mir das jetzt gesagt. Dann setze ich mich da hin und sage, ja, du kannst halt nicht telefonieren, Punkt. So geht das. Ich zeige dir das mal, Punkt.
Ja, aber ich kann mich ja dazusetzen. Du kannst ja immer ein, zwei Termine mitmachen. Und dann siehst du, ob jemand ambitioniert ist. Und dann hole ich mir ja Feedback von der anderen Seite rein. Ich weiß, über welche Situation du sprichst. Ja, das hatte ich nämlich auch schon, dass der gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock da drauf. I don't care. Willst du in meinem Team spielen? Da musst du mitmachen. Und es sind halt ein paar Regeln, weil wir gewinnen im Team und wir verlieren im Team. Das heißt, wenn jemand die Ziele nicht erreichen, ich meine es wirklich ernst, wenn ich sage, sogar 80% reichen schon zu sagen, okay, wir haben hier alle verloren. Und wer diese Einstellung nicht hat, sage ich dir ganz ehrlich, gehört nicht in mein Team. Und das hatte ich natürlich auch schon, dass ich Teammitglieder geerbt habe, die total egoistisch und geizig waren. Aber die haben dann halt auch ihr Fett wegbekommen, ne? Und dann gibt es halt keine Boni-Kunden von Fatma übergeschrieben, ne? Die gibt es dann nicht. Die gibt's für Sozialverhalten.
Ja, spannende Themen, weil ich natürlich im Freundeskreis, ne, wenn man Selbstvertriebler ist, dann kennt man ja auch einige. Anfang des Jahres ist ja immer so, ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass viele Leute halt total wechselbereit sind und überlegen, ey, ich will was anderes machen. Und dann kam auch immer das Gespräch auf so, ja, aber da muss ich mich irgendwo wieder neu einarbeiten und muss wieder alles kennenlernen. Und da denke ich mir mal so, wenn du den Gedanken schon eh hast, dass du wechseln willst, sollte das halt nicht der Schmerzpunkt sein, weil das geht ja schnell vorbei, sag ich mal, diese Einarbeitung.
Also ich glaube schon, dass es eine große Hürde ist zu sagen, okay, ich cutte das Ganze jetzt hier und ich gehe in eine neue Firma und ich lerne 100.000 neue Leute kennen und so weiter, dass das schon sehr anstrengend sein kann, wenn man in seiner Routine drin ist.
Wieso denkst du, dass das so eine große Hürde ist?
Naja, weil wir Gewohnheitstiere sind. Und wenn du in deiner Gewohnheit bist und glaubst, dass alles okay ist, okay reicht ja schon für den deutschen Durchschnittsbürger. Ja, die wollen ja nicht great, sondern die wollen okay, dann reicht es schon, um in seiner Routine zu bleiben. Ich muss sehr ehrlich sagen, diesen Gedanken hatte ich nur einmal und da war ich aber auch viel jünger. Da war ich Anfang meiner 20er, wo ich gesagt habe, so, oh nee, jetzt muss ich wieder eine neue Firma und dann neue Leute kennenlernen, weil ich wollte nicht mehr da bleiben. Aber ich glaube auch, da war es zwar der Introvertierte in mir, der keinen Bock hatte auf Menschen. Und danach, jetzt ist es mir halt egal, ne? Weil, keine Ahnung, es ist auch, glaube ich, ein bisschen anders, wenn du als Manager reinkommst in ein Unternehmen.
Weil du eine Verfallzeit hast, oder was?
Ja, das auch. Das auch. Das auch. Nein, du hast einfach ein anderes Standing, ne? Alle haben quasi auf dich gewartet. Und das ist, als Außendienst ist das nicht so. Als Außendienst ist es so, okay, der neue Kollege nimmt der mir was weg.
Stimmt. Ja, oder ja, würde ich auch unterstreichen, dass einige so denken.
Aber hast du das denn schon mal erlebt, dass jemand dir was wegnehmen wollte?
Oh, im Vertrieb, ja, in den Branchen, in denen ich tätig war, ja, aber es war nie, dass es das Team war, also die Kollegen. Es gab immer ein oder vielleicht zwei, die so getickt haben. Und es waren meistens halt aber auch die Leute, wie formuliert man das jetzt, wo ich den Eindruck hatte, dass die nicht zu den Erfolgreichsten gehörten, um das mal positiv zu formulieren, weißt du? Und so eher dieses Fakt, bei denen läuft es gerade so, bei mir nicht. Wie kann ich was vom Kuchen abhaben? So dieses, ja, so würde ich das formulieren. Und ja, das, was du gesagt hast, solche Situationen sind immer schwierig, wenn die Führungskraft dann nicht straight ist, sondern so versucht, den Konflikt aus dem Weg zu gehen und zu sagen, ja, ihr klärt das. Aber die eine Seite sagt halt, nee, warum? Ich habe den akquiriert, warum soll ich was abgeben? Und der andere sagt, nee, nee, aber es ist meine Region zum Beispiel. Also, ich hatte auch schon mal so ein, da bin ich neu zum Unternehmen gekommen. Und die hatten einen großen Kunden, der hat sich per E-Mail dort angemeldet, ne? Hat einfach mal angefragt nach dem Produkt. Und der eine Kollege hat den bearbeitet, so, und hat den alles vorgestellt. Und dann ist er irgendwie krank geworden oder in Urlaub gegangen, ich weiß es nicht. Dann hat der andere Kollege sich den geschnappt und hat den weitergepusht. Und als der andere aus dem Urlaub oder aus der Krankheit wiederkam, ich weiß nicht mehr, was das war, hat er gesagt, was ist denn hier los? Und er so, ja, das ist jetzt mein Kunde. Ich habe den ja jetzt in deiner Zeit weiter betreut. Und da habe ich so gedacht, krass.
Ja, da muss ich ehrlicherweise sagen, kommt drauf an, wie lang der abwesend war. Also Urlaub ist für mich definitiv kein gerechtfertigter Grund.
Zwei Wochen oder irgend sowas. Ich weiß nicht mehr, ob es wegen Urlaub oder Krankheit waren. Ja, und so, da habe ich gedacht, krass. Aber der dem anderen das weggenommen hatte, der hatte bis dahin auch jetzt noch nicht wirklich Erfolgserlebnisse bei diesem Unternehmen. So, und darum denke ich, es kommt vielleicht manchmal auch einfach aus so einer inneren Drucksituation, weil du es jetzt beweisen möchtest, ey, ich kann es doch. Und machst denn vielleicht genau so einen dummen Move?
Das kann ich verstehen, ehrlich gesagt, wenn jemand sowas macht, ne? Aber dann liegt es auch an den Führungskräften, das zu beobachten, zu sagen, okay, na, wo brauchst du denn Hilfe? Und lass mal zusammen, ne, rausfahren und lass zusammen Termine machen. Weißt du, du kannst ja jemanden auch wirklich begleiten, ohne dass er sich fühlt, wie als wenn du ein Oberlehrer wärst, weißt du? Und
weil du verstehst das, dass jemand sowas macht, so einen Move.
Naja, aus dem Druck heraus. Den Move, also für mich, ich bestrafe diesen Move. Für mich sind zwei Wochen kein Grund dafür. Bei mir gibt es dann richtig Ärger dafür. Aber ich habe auch klare Vertretungsregelungen. Und eine klare Vertretungsregelung ist, du bekommst A, B, C, D und das machst du jetzt für deinen Kollegen. Und wenn du in Urlaub gehst, macht dein Kollege das für dich. Punkt. Und es macht dann auch der gleiche Kollege, ne? Also, damit es quasi fair ist. Dass jemand aus Druck irgendwelche komischen Sachen macht, ganz ehrlich, kann ich verstehen. Versetz dich doch mal in deine letzte Drucksituation. Also, ich glaube schon, dass Menschen manchmal Dinge tun, die sie nicht so meinen, weil der Druck so groß ist. Und lass es Geld sein, lass es Status sein, lass es Erfolgserlebnis sein, was für einen Vertriebler ja mega wichtig ist. Das erste Closing, wow, alle sind voll am Durchdrehen, wo ich mir denke so, mach 10. Da können wir alle durchdrehen. Du wirst dafür bezahlen. Also, aber ich kann schon zum Teil verstehen, wenn jemand so Shit-Moves macht. Nennen wir es Shit-Moves.
Ja, mit der Begründung Druck hast du natürlich recht. Unter Druck verhalten wir uns alle merkwürdig manchmal, ja.
Aber das kann ich echt verstehen. Und das hatten wir auch schon, das Beispiel, ne, zu sagen, okay, jemand ist lange abwesend und wir übernehmen und am Ende wird gesagt, okay, der andere hat aber den Kontakt hergestellt. Ja, okay, aber das Closing hat 3 Termine lang gedauert. Und dann mussten wir nochmal vor 50 Leuten pitchen und was weiß ich was, ne? Also da war ja so viel Arbeit noch dahinter, nach dem ersten Pitch. Bis zum Closing, dass das einfach gar nicht mehr gerechtfertigt ist, zu sagen, der eine hat irgendwas gemacht. Das ist so, wie wenn mein Innendienst einen Termin macht und ich sage, okay, er hat es aber geclosed. Das macht ja null Sinn, weil manchmal macht bei mir zum Beispiel der vereinbarte Termin und darf den manchmal auch selber durchführen, den ersten, wenn es jemand ist, der in den Vertrieb gehen, also in den Außendienst gehen möchte. Aber das ist halt für mich so ein bisschen, da bin ich halt hart und habe klare, klare Struktur und Meinungen zu diesen Themen.
Ja, weil gut, dass du es ansprichst mit dem Innendienst, weil da habe ich auch schon Provisionsmodelle gesehen, wo dann einfach gesagt wurde, okay, pass auf, der Innendienst macht die Termine, unterstützt dich, du akquirierst trotzdem selbst und machst Termine, aber jeder Termin, der durch den Innendienst stattgefunden hat und nachher zum Abschluss führt, kriegt der Innendienst x Prozent von der Provision. Und ich muss sagen, das finde ich gar nicht verkehrt, weil jeder weiß ja, Termin zu bekommen ist auch schon Arbeit.
Ja, auf jeden Fall. Also den Innendienst musst du verprovisionieren auf die Art und Weise, einfach damit er auch nicht nur Termine macht. Ja? Mm. Weil du kannst den lieben langen Tag Termine machen bei irgendwelchen Assistentinnen, bei irgendwelchen Projektmanagern. Die nehmen die Termine ja auch an. Und dann bekommt er Geld für Termine, die nirgendwo hinführen. Und dann kostet es ja auch unglaublich viel Zeit. Und deshalb habe ich das auch so gemacht, dass die quasi eine Pauschale bekommen haben für die Terminvereinbarung und zusätzlich, wenn es zum Closing geführt hat, nochmal Prozente. Und dann hatte ich so einen richtig lustigen Mitarbeiter, der dann gemerkt hat, der hat dann für alle telefoniert. Der hat aber gemerkt, dass meine Quote viel höher ist als bei den anderen. Da war ich schon Managerin, ne? Also ist noch nicht ganz so lange her. Und dann hat er nur noch Termine für mich gemacht. Das gibt's halt auch, ne? Dann hatten die anderen keine Termine mehr bekommen. Das ist mir erst viel später aufgefallen, ne?
Aus seiner Sicht verständlich, weil, ne, wenn er weiß, okay, er macht für dich 3 Termine und 2 führen zum Abschluss und bei den anderen ist es nur einer von 3, dann denkt er sich, ja, bleibt um den Strich mehr übrig. Würde ich jetzt rational komplett nachvollziehen können.
Rational verstehe ich das, ne? Aber wenn wir sagen Teamplayer und Team, whatever, ja, ne? Und da gibt es halt Leute, die haben nicht genug Termine, weil sie selber nicht gut genug telefonieren und das vielleicht auch gar keinen Bock haben, muss man auch ehrlicherweise sagen, den ersten Teil, da haben ja ganz viele keine Lust im Vertrieb. ist es schon so, dass ich darauf achte, dass es ausgewogen ist. Ne? Also ich kann verstehen, er hat natürlich Unmengen an Provisionen bekommen. Und mir ist das auch erst dann aufgefallen, als ich Quartalsabrechnung gemacht habe. Ne? Ich so, entweder haben die zu wenig abgeschlossen oder der hat wirklich nur Termine für mich gemacht. Und auf Nachfrage hat er gesagt, naja, du führst ja alles zum Abschluss und verdiene nicht mehr Geld.
Wenigstens ehrlich,
also,
ja?
Ja, ja. Also da muss ich ehrlicherweise sagen, meine Mitarbeiter dürfen ehrlich sein, ohne Konsequenzen. Weil dann weißt du halt auch wirklich, was abgeht. Besser als wenn da so ein Gemauschel im Hintergrund ist.
Was hältst du so von Paarung immer? Ein Innendienst für einen Außendienstmitarbeiter, Mitarbeiterin?
Also ich glaube, dass wenn die nur telefoniert, also meinst du das so, dass er nur telefoniert und dann die Paarung da ist?
Genau, also dass der Innendienst die Termine vereinbart. Und das hatte ich auch bei einem Unternehmen. Und dann auf Rückfragen auch mal so Zuarbeit dem Außendienstmitarbeiter macht. Präsentation erstellt oder sowas. Und dann gab es immer, also die Firma hatte Deutschland in Regionen, in verschiedene Regionen aufgeteilt. Und für jede Region gab es dann einen Außendienst und einen Innendienst. Und wir haben das Team für die Region gebildet.
Okay, ja. Also wenn der richtig zuarbeitet und sagt, okay, ich nehme dir den ganzen Verwaltungsshit ab, und du darfst nur rausfahren, weißt du, dann bist du ja irgendwann mal sein Mitarbeiter. Der hat dich ja total in der Hand. Ich finde das richtig gut, weil ich hatte das auch in der Spedition, ich habe das geliebt. Ne? Da hatte ich meinen liebsten Innendienst aller Zeiten. Boah, die war so gut. Die war so gut, das war schon pervers.
Möchtest du ihr hier Props geben an dieser Stelle und ihren Namen erwähnen?
Nein, den Namen erwähne ich nicht. Ich muss meine Schäfchen weinen. Aber sie war wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ich hatte wirklich die Freiheit zu sagen, okay, ich fahre einfach raus. Und ich war im Kopf frei, weil es wurde terminiert, es wurden die Präsentationen rausgeschickt, die Nachgespräche und alle Protokolle und so. Das wurde halt wirklich versendet. Ich konnte sie anrufen und habe ihr alles am Telefon gesagt und die hat mitgetippert. Und ich habe sie aber nicht als so Assistenz gesehen oder so, sondern wirklich, ne, das war, wie, zum Beispiel bei Weihnachtsbesuchen sind wir zusammen rausgefahren. Und das finde ich halt mega wichtig. Das würde ich richtig cool finden, wenn aber das Unternehmen sagt, den Verwaltungskram, den müsst ihr selber machen, lieber Außendienstmitarbeiter. Dann würde ich sagen, kannst du so einen Mitarbeiter nehmen, der quasi telefoniert für jeweils zwei Personen. Wir sagen, okay, Fatma und Nils, die haben eine Person, die quasi zuarbeitet und Termine vereinbart. Und dann ist es nämlich einfacher, weil wir haben unterschiedliche Ansprüche. Und das macht es für einen Indiz mega schwer, wenn er für 10 Leute Termine machen muss.
Guter Punkt, ja. Zwei Leute würdest du sagen, weil gängiges Modell sind ja auch in so großen Vertriebsabteilungen, dass du, wie du es gerade gesagt hast, einen Indienst für mehrere Leute hast, für 5 oder 6 und dann macht er die ersten 2 Monate für Region Nord, die nächsten 2 Monate für Region Süd? Findest du das zielführend, oder?
Nee, das ist rechnerisch totaler Bullshit. Also meistens, wir mussten das natürlich machen, weil wir kein Budget hatten für das Thema, aber es ist totaler Bullshit. Weil, was erwarten wir? Wir erwarten 20 Termine in der Woche. Sagen wir 20, ja? Wenn du ein freier Außendienst bist, hast du 20 Termine, ja? Okay.
Boah, ist aber gut. Boah, das ist aber viel, ne? Das ist ja 4 pro Tag.
Ja, genau, aber wenn du frei bist, kannst du das ja eigentlich machen.
Okay.
Oder?
Wenn du eine Region hast, wo du mit dem Auto dann schnell überall bist, okay, ja.
Ja, genau, also du kannst auch Online-Termine machen, ne? Das ist jetzt nicht so, 4 Termine am Tag, das ist für mich ein schlechter Tag gewesen, ne? Also gut, jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ich hatte viele strategische Termine, aber das war ein schlechter Tag mit 4, ne? Für mich ein guter, mit 4 mal ein schlechter. Und dann kannst du ja hochrechnen, du kannst auch 10 Termine in der Woche nehmen. Dann hast du 40 Termine, die er vereinbaren muss, mal 5. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das schafft? Ich habe noch nicht einen gesehen, der das geschafft hat. Und trotzdem machen das alle, aber es liegt am Budget. Es liegt überhaupt nicht daran, dass der Innendienst so schlecht ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich lieber einen Außendienster weniger einstellen oder 2 und mehr Innendienst einstellen. Dann schaffen die nämlich da sind, viel mehr.
Okay. Ja. Ja, hast recht. Ich vergesse immer, dass wir ja auch viel im Digital sind. Stimmt, da sind 4 Termine natürlich machbar. Ich bin auch manchmal noch immer so durch den letzten Job, dass man viel durch die Republik tingelt, ja. Und dann ist viel schon sportlich.
Ja, und es sind ja 45 Minuten oder eine Stunde max, ne? Also es ist ja ein erster Termin, ja, geht selten 2 Stunden. Es sei denn, du bist vor Ort mit den großen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal keine Namen, aber irgendwie, ne, mit den größten Unternehmen Deutschlands. Dann ja 2 Stunden, aber sonst?
Ja, stimmt. Ja,
da würde
hatte ich
über 2 Termine
einen kurzen
vereinbaren.
Denkfehler, ja. Ja, spannend.
Naja, die ersten habe ich ja schon gesagt. Ich
was
würde
war das
lieber gerne.
Ich habe Alzheimer, weißt du doch.
Frag mal nochmal bitte nach den Tipps. Ich würde nämlich gerne was anderes sagen zu dem Telefonthema.
Ja, also, dann würde ich jetzt auch zum Ende kommen und natürlich dich einfach nochmal fragen, welche Tipps hast du denn für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn man irgendwo neu anfängt?
Ich würde sagen, liebe Außendienstmitarbeiter, seid nett zum Indien. ich würde als zweites sagen, wenn ihr irgendwo anfängt, nicht direkt werten und erstmal beobachten. Weil wenn du im Außendienst oder im Innendienst anfängst, wirst du nicht dafür bezahlt, umzustrukturieren. Muss man ehrlicherweise sagen. Also halte dich aus den Sachen raus, die nicht in deinem Kompetenzbereich sind. Wenn du deinen Chef dann kennengelernt hast, würde ich Vorschläge machen. Also da bin ich zum Beispiel auch immer offen. Ne? Man kann schon Vorschläge machen und ich habe ja auch mit dir oder mit anderen einfach darüber gesprochen, okay, was wünscht ihr euch an Verbesserung? Aber das ist halt aus der Management-Perspektive. Für einen Indienst würde ich sagen, hau rein. Lern das Unternehmen kennen und dann, ne, Vollgas. Vollgas auch auf LinkedIn. Ne? Also man kann seine Ansprechpartner auch vorher kennenlernen. Und als letztes würde ich sagen, liebe Innendienst- und Außendienstmitarbeiter und liebe Management-Mitarbeiter und wer es alles so gibt im Vertrieb, legt die Deutsche Bahnstimme ab. Sie ist einfach nervig und alle C-Levels hassen sie, weil man merkt, dass es nicht authentisch ist.
Was ist denn die Deutsche Bahnstimme?
Möchtest du sie jetzt hören? Jetzt spreche ich ja nochmal die ganze Zeit mit dir und es gibt die Deutsche Bahnstimme, die sagt, hallo, guten Tag, Dadach ist mein Name. Ganz viele Mitarbeiter gehen genauso ans Telefon. Und auf der anderen Seite wird es checken, dass das die Deutsche Bahnstimme ist. Und die Deutsche Bahnstimme ist immer aufgesetzt. Das zeigt nicht nur, dass du aufgeregt bist, sondern dass du auch nicht authentisch bist. Und
stimmt.
Ich saß mal in so einem Sales-Training und ich war dann quasi dran, musste in den anderen Raum gehen und habe das Telefon angerufen und habe dann halt ein Gespräch geführt. Und ich habe richtig laut gelacht, weil das war lustig. Und dann bin ich wiedergekommen und ich habe voll schlechtes Feedback bekommen von der kompletten Runde. Und dann hat aber der Trainer gesagt, nein, genau das ist es nicht. Ich war einfach authentisch, weil ich habe die Deutsche Bahnstimme schon lange nicht mehr. Ne? So richtig, richtig lange nicht mehr, weil ich mich mit dem Thema einfach sehr stark auseinandergesetzt habe. Aber es ist dieses eine Lachen, was vielleicht auch im Kopf bleibt. Was dich unterscheidet von Nils, der gleich anruft. Also ja, traue dich, du zu sein.
Mit der Message aus dem letzten Jahr starten wir auch wieder ins neue Jahr. Und so schließe ich doch The Circle of Life oder Sales. Oh Gott, ja, müsst ja Sales sagen.
Alright, das war's.
Ja dann, danke, dass du nach deinem Geburtstagskater dir die Zeit genommen hast. Viel Spaß und frische Woche.
Danke dir auch. Ciao.
Tschö.
Das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
Die besten Geschichten schreibt nun mal das Leben und die findet ihr hier bei uns auf Sales Gossip.
Bis zum nächsten Mal und denkt daran, der beste Deal ist der, bei dem alle lachen.
Schickt uns gerne Themen, die euch bewegen und beschäftigen, gerne als Sprachnachricht über Instagram unter salesgossip.de. Bis nächste Woche!